Hallo Albert.
Hallo Jan.
Große Neuigkeiten in eigener Sache. Der Pudel und der Kern wird als gemeinsames Buch von uns erscheinen am 15. Oktober 2024. Was ist das für ein Buch, Albert?
Wie der Untertitel sagt, eine Philosophie für den Alltag und ein gutes Leben. Wir haben uns bemüht, in 13 Kapiteln die wesentlichen Aspekte des gelingenden Lebens auf den Punkt zu bringen, wie etwa Authentizität, Gelassenheit, Persönlichkeitsentwicklung und andere.
Die großen Fragen des Lebens also zu beantworten mit Hilfe von guten alten Bekannten wie Sokrates, Marc Aurel, Seneca, Konfuzius. Und jetzt das Beste, ihr könnt dieses Buch jetzt schon vorbestellen, ab sofort über den Link, den ihr in den Shownotes findet. Unser Partner Autorenwelt hat eine Signieraktion dazu ins Leben gerufen. Das heißt, dort könnt ihr eingeben, für wen wir das Buch signieren sollen, für eure Oma, Schwester, Kinder oder eben auch für euch selbst. Dann signieren wir das für euch, personalisieren das und die Autorenwelt schickt es dann über unseren Verlag an euch am 15.10. zu. Danke fürs Zuhören und viel Spaß weiterhin mit dem Podcast.
Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Pudel
und der Kern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst bei Der Pudel und der Kern. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Heute haben wir uns ein Thema rausgesucht, was hoffentlich jeder von uns und von euch kennt, den Flow, ein Zustand, den man beim Arbeiten erreichen kann. Ganz viele erleben ihn beim Sport, beim Klettern habe ich gehört, ich habe leider Höhenangst, deswegen habe ich es da selber noch nicht erlebt, aber beim Klettern ist es wohl so die totale Konzentration und man merkt, wie man die Wand immer besser hochklettern kann. Ich selber habe es schon das ein oder andere Mal zum Beispiel beim Tischtennis erlebt, wenn ich mit meinen Söhnen spiele und ich das Gefühl habe, wir sind jetzt genau auf einer Ebene und die Bälle, von denen man nicht glaubt, dass man sie bekommt, kriegt man durch Konzentration und so ein bisschen Technik. Aber das Abgefahrene beim Flow, bei diesem Flow-Zustand ist, dass man ihn eigentlich immer erst hinterher tatsächlich realisiert, dass man da jetzt drin war, dass man diesen Flow erlebt hat. Und das kann auch eben in der Arbeit passieren, wenn man sich so richtig hineinvertieft in ein Thema, wo man, was einen offensichtlich bewegt und was einem wichtig ist und aber auch die nötige Herausforderung mitbringt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass es jetzt nichts ist, was dir nur so ganz leicht von der Hand geht, weil du schon 1000 Mal gemacht hast, sondern das ist die richtige Mischung aus Kompetenz, die du mitbringst, um diese Arbeit erledigen zu können und auf der anderen Seite aber auch Herausforderung, die du leisten kannst, aber die ebenso auch diesen Kick oder den Kitzel mitbringt. An dich jetzt die Frage, Albert, du als Philosoph, ich vermute mal, dass du diesen Flow auch schon des Öfteren in der Arbeit oder vielleicht ja auch in Seminaren und so erlebt hast, wo es einfach läuft, wo du das Gefühl hast, da geht jetzt was auf und da geht es dir wie von selbst von der Hand. Aber du kennst es vermutlich auch als philosophische Kategorie, was so die alten Vordenker vielleicht ja auch schon beschrieben haben. Oder das ist meine Einstiegsfrage, haben denn die Stoiker den Flow, den Sie sicherlich nicht so genannt haben, in Ihren Werken beschrieben?
Ja, du greifst gleich die richtige Gruppe auf, wo tatsächlich dieser Name fällt, die Stoiker, also die antike Weisheitslehre oder die praktische Philosophie hat ja sehr, sehr viele Richtungen. Du hast jetzt eine rausgepickt, aber genau da taucht der Begriff auf, schon bei dem Begründer Zenon von Kition. Da gibt es ein griechisches Wort, das, was man übersetzt mit dem guten Fluss des Lebens, schon immer übersetzt hat. Und das zeigt so einen Zustand an, der erstrebenswert ist. Eine naturhafte Entfaltung der eigenen Fähigkeiten und der Anlagen. Deshalb sprachen die Stoiker auch von als ein Ziel des Lebens, ein naturgemäßes Leben. Also, dass man so wächst und sich entfaltet, wie ist die Natur, die allgemeine, von einem verlangt, wachsen und aber auch die individuelle. Du sprachst von den Fähigkeiten, spezifischen Fähigkeiten, Begabungen, die man hat, die müssen zum Tragen kommen. Später sprach Aristoteles, dass jede Tätigkeit hat eine ganz spezifische Lust oder Freude, kann sie hervorrufen, die ihr verwandt ist. Und wenn jetzt ein Mensch diese Freude als Freude erlebt, denn das ist ja nicht immer so, dass man ist ja nicht begabt für alle Tätigkeiten. Es gibt ja viele Tätigkeiten, da ist man unbegabt, da kriegt man diese Freude nicht mit. Aber gerade bei denen, Tätigkeiten, die einem nahe sind, da kriegt man diese spezifische Freude. Und dann sagt Aristoteles, wenn man etwas mit Freude macht, mit dieser der handlungsspezifischen Lust, dann, wenn man die aufnimmt, wir können auch sagen, wenn man genau das macht, was man gerne machen tut, dann macht man es genauer, sagt er, und besser. Also man beobachtet, man beurteilt auch genauer, sagt er. So war es. Er benutzt zwei Prädikate, also man macht etwas genauer und man beurteilt es genauer. Das heißt, du bist urteilssicher in dem, wenn du das tust, was du am besten kannst. Und du machst es genauer, machst es besser und beurteilst es besser. Das heißt, der Erfolg wird da optimal sein. In allen anderen Tätigkeiten wirst du nicht so gut sein wie in der Tätigkeit, die dir angeboren ist. Und das heißt, dann kriegst du wieder Selbstwirksamkeitserfahrung. Die Welt spiegelt dir, hast du gut gemacht. Oh, das machst du aber ganz toll. Und dann, da fühlt man sich natürlich gut und das entwickelt, das erzeugt so einen Flow. Wobei das bei den Stoikern der gute Fluss des Lebens nicht beschränkt war auf eine spezifische Tätigkeit, sondern sie haben eher gesagt, wenn du lebst aus deinem Inneren heraus und du dich wohlfühlst und du ganz du selbst bist, ganz in deiner Nähe und dann natürlich auch noch hoffentlich tugendhaft lebst, das heißt die richtigen Werte hast und verfolgst, dann gibt dir das eine große Befriedigung, Genugtuung. Und da taucht der Fluss des Lebens auf. Wichtig in diesem Ausspruch von Musonius Rufus, den ich schon öfters in unseren Podcast genannt habe, das hat mit dem Gebrauch der Vorstellung des Denkens zu tun. In dem Gebrauch der Vorstellung liegt die Freiheit, das Wohlbefinden und der gute Fluss des Lebens. Da taucht es auch wieder auf, das Wohlbefinden. Also eigentlich ein Synonym für ein glückliches, erfülltes Leben im Vollzug. Das ist das Schöne daran, weil das ist das Bewegte. Also der Fluss des Lebens ist es nicht so ein starrer Zustand, sondern er verlangt Tätigkeiten und du sprachst ja auch von den Herausforderungen. Genau da beweisen wir ja unsere Fähigkeiten und unsere Talente, dass wir etwas bewältigen, was gar nicht so einfach ist. Diese Herausforderungen, die brauchen wir auch und die gibt ein gutes Gefühl. Wir spüren unsere Kraft, unsere Fähigkeiten und die Welt spiegelt es uns meistens im gleichen Moment wieder. Mensch, du hast da was gemacht, was kann nicht jeder? Und das hast du auch besonders gut gemacht, viel besser als andere. Und das gibt uns eine große Anerkennung und eine große Befriedigung. Ich sage manchmal, erfülltes, glückliches Leben braucht gute zwischenmenschliche Beziehungen und gute Selbstwirksamkeitserfahrung. Da ist dieser. Also möglichst viel guter Fluss des Lebens.
Trotzdem würde ich es so beschreiben, dass nicht das gesamte Leben kann ein einziger Flow-Zustand sein, sondern es sind ja immer nur so Momentaufnahmen, wo man das Gefühl hat, jetzt läuft's. Da war ich gerade mal eingetaucht in etwas, habe mich so vertieft, dass ich selbst vergessen daran gearbeitet habe. Kann jetzt nicht sagen, hat es eine halbe Stunde gedauert oder 5 Stunden. Mhm. Das ist für mich so die Beschreibung von einem Flow-Zustand, den man sequenziell immer wieder mal in bestimmten Tätigkeiten hat. Ehrlich gesagt, ich würde mal sagen, pro Tag kann ich eigentlich nur so 1, 2, vielleicht mal, wenn es besonders gut läuft, 3 Flow-Zustände erreichen in unterschiedlichen Tätigkeiten. Kann auch Tage geben, so Manic Mondays, wo gar nichts geht, wo gar kein Flow-Zustand zustande kommt. Oder siehst du es schon so, dass der Anspruch sein muss, möglichst oft und möglichst zusammenhängend im Flow zu sein?
Das sollte das Ziel sein, aber es ist natürlich, wie du richtig beschreibst, gar nicht möglich. Also man würde es gar nicht aushalten, dann immer auf 100% sein. Das ist wie mit dem Wohlbefinden. Der Mensch, das braucht Gegenpole. Der Mensch fließt so dahin wie ein Fluss. Manchmal geht er in eine gute Phase, manchmal in eine etwas schwächere Phase. Wir unterliegen den Stimmungen, die sich automatisch abwechseln. Da können wir gar nichts dran machen. Selbst wenn alles stimmt, können wir mal 5 Minuten, 10 Minuten oder eine Stunde etwas betrübter sein oder bedrückter sein. Wir haben eine schlechte Nachricht gehört oder mitgeteilt bekommen oder ganz einfach so beim Wetterumschwung. Ich bin sehr wetterfühlig. Ich sehe keinen Grund, warum ich mich gerade so ein bisschen betrübt fühle, aber ich fühle mich eben betrübt. Geht meistens dann auch vorbei. Also Flow ist phasenweise und wenn man es beschränkt auf eine sich verlieren in eine Tätigkeit, dann ist es sehr eng gebunden an die Vita Activa und nicht Vita Contemplativa. Also unser Leben kann man ja so aufteilen in die aktiven Momente, wo wir tätig werden, aber auch in die kontemplativen, reflexiven, die Besinnungsmomente, wo wir ganz für uns sind und gerade nichts tun. Und man kann Flo natürlich so beschreiben, dass es in einer Tätigkeit sich selbst verlieren und gar nicht mehr wahrnehmen. Wie du auch anfangs sagtest, dass wir es erst im Nachhinein bemerken. Ja klar, wir haben uns nämlich ganz verloren in der Arbeit, was etwas sehr Schönes ist, wenn dieser Zustand, Gott sei Dank, auch irgendwann mal endet und ich mich dann wiederfinde, wenn ich da ganz verliere und gar nicht mehr wieder zurückkomme, ist das auch nicht erstrebenswert. Es kommt ja auch auf den Wechsel an von Vita Activa und Contemplativa. Wobei im stoischen Sinne der Flow weit über diesen aktiven Teil hinausgeht. Der Stoiker würde sagen, nein, du befindest dich im guten Fluss des Lebens. Wenn du gerne arbeitest und da deine Fähigkeiten entfaltest, Feedback Erfahrungen machst, Selbstwirksamkeitserfahrungen und du tätig wird, etwas bewirkst, was du dann auch siehst, was vor dir steht, was du dann auch merkst. Also wenn du in kleine Welt veränderst oder da deine Fußspuren hinterlässt, aber auch, dass wenn du nach Hause kommst, in dem besinnlichen Moment, du dich wohlfühlst in deiner Haut. Für die Stoiker gäbe es auch einen Flow im Nichtstun. Nämlich, wenn du sitzt zu Hause, du hast deine Arbeit getan, ruhst dich aus und genießt das und merkst, es ist alles stimmig. Das ist ein guter Begriff, den würden die Philosophen wegen für einen guten Flow. Dass das Gefühl ist, im Moment läuft alles, ist alles stimmig. Familie ist zufrieden, meine Arbeit läuft, ich habe meine Pausen, ich habe einen guten Energiefluss, der mir auch Pausen gönnt, der mich nicht überfordert. Es hat alles Maß und Mitte und Proportion. Interessant ist dann auch in der chinesischen Philosophie und in der traditionellen chinesischen Medizin gibt es ja auch den Begriff des Qi, der Energiefluss im Körper. Man ist gesund, wenn der Energiefluss im Körper nicht behindert wird, nicht auf Widerstände tritt, sondern wenn alles gut fließt, wie das Blut, und du hast Probleme und fühlst dich nicht gut und wirst krank, wenn der ins Stocken gerät. Dieses Qi, diese Energie, die wird auch nicht nur in der Medizin, sondern eigentlich auch in der Psychologie und in der Lebensführung angewendet. Und da gibt es eben einen ganz ähnlichen Begriff, den man gut nachvollziehen kann. Also Tai Chi ist
dieses Freiklopfen und so, ne?
Genau, ja. Mhm. Das dient einfach dazu, morgens das Qi wieder in den einen guten Fluss zu bringen. Das sei wichtig für die körperliche Tätigung. Das gilt auch für den Geist. Und Tai Chi-Übungen oder Qigong-Übungen sollen auch Geist und Körper in Übereinstimmung bringen. Das heißt, es soll alles, beides in einen guten Fluss kommen. Da haben wir auch diesen Begriff. Also ist schon wichtiger.
Wir versuchen das jetzt ja so ein bisschen begreiflich zu machen. Wie komme ich denn in den Flow oder wie kann es mir gelingen, auch bei Tätigkeiten wie eben Abspülen oder so, vielleicht sogar in den Flow zu kommen. Aber ist das nicht ein Gegenspruch oder ein Widerspruch, dass man sagt, etwas, was ich unbedingt will, das kann ich eigentlich nicht erzwingen? Also gerade so ein Zustand wie Flow, wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt unbedingt bei meinem, ich will was schreiben und will da in den Fluss, in den Flow kommen, in den Schreibfluss, dann passiert es ja meistens nicht.
Und da würden die Philosophen, die Antiken, auch direkt vorwarnen. Das Übel der Menschheit fängt dann an, wenn sie etwas unbedingt will. Also deshalb heißt es bei Junze, der Weise versucht auch das, was er erzwingen kann, nicht zu erzwingen. Oder Buddha sagt, das Leiden fängt mit dem Wollen an. In Klammern mit diesem Unbedingten erzwingen wollen. Nein, es ist wie mit der Liebe, wie mit den Momenten tiefen Glücks. So ist es auch mit dem Flow. Man kann ihn nicht erzwingen. Es ist besser, in Ruhe und Gelassenheit zu leben, in einem guten Fluss des Lebens, dann kommt man automatisch auch in den Flow rein. Und wenn du ihn ganz bewusst anstrebst, das kann eher hinderlich sein, kann eher eine Blockade sein, weil dieses Verbissene ist eher ein Hindernis dafür, reinzutauchen, reinzukommen. Also besser Ruhe, Gelassenheit, ganz in sich reinspüren und wohlfühlen und dann wird es sich automatisch herstellen. Hier ist vielleicht auch die Kategorie der Achtsamkeit, die insbesondere aus dem Buddhismus kommt, von großer Bedeutung. Was bedeutet, achte auf den Moment, versuche ganz im Hier und Jetzt zu sein, vergiss deine Pläne, dein unbedingtes Wollen, sondern geh so durch, geh so an den Spülstein und mach ganz locker, ganz ruhig und ganz konzentriert den Abwasch oder das Haus aufräumen. Und dann plötzlich stellt sich das so ein, dass du da in diesen einfachen Tätigkeiten völlig aufgehst und ihre Schönheit entdeckst. Oder die Gehmeditation, Gehen. Normalerweise geht man von A nach B und man will nach B. Aber nein, das Gehen als einen Akt anzusehen, der meinen Atem koordiniert, der mich in mich selbst zurückbringt oder zurückführt, ist etwas ganz anderes. Und so kann man jede Tätigkeit, auch die einfachsten oder gerade die einfachsten, benutzen als eine Achtsamkeitsübung, als ein Training mit dem Erfolg, eine Lockerheit und eine Ruhe, dass man auch dabei in einen gewissen Fluss kommt. Das fühlt sich gut an. Warum? Weil man ganz bei sich ist. Das ist das Tolle bei dem, und das ist das Erlebnis eines dieses Flows. Man spürt sich, man ist sich ganz nah. Deshalb auch in der Arbeit, die du am besten kannst und am besten machst, wenn du die dann auch wirklich anwendest, dann bist du ganz nah und du siehst dich auch, du wirkst auch. Das ist deine Natur und da gehen deine Strebungen hin. Das hat die Natur in dich hineingelegt mit allgemeinen Anforderungen und ganz speziellen deine Talente. Und die zu spüren, ganz zu spüren, da geht man ein. Das ist eigentlich der schönste Moment. Man ist ganz bei sich selbst. Und in Momenten der Achtsamkeit im täglichen Leben kann das überall passieren. Und das heißt, man kann überall in einen guten Flow kommen, im philosophischen Sinne jetzt, nicht im psychologischen, da ist es etwas anders, ist es eben mehr auf diese Vita Activa beschränkt.
Ich finde den Ausdruck Go with the Flow besonders schön, weil er eben so zeigt, jeweils im Leben ist es möglich, zum Beispiel du gehst abends mit Freunden weg und eben nicht ausgeklügelten Plan zu folgen, wo gehen wir, von welcher Bar gehen wir, in welchen Club gehen wir, in welche Kneipe, sondern einfach mal, wir bleiben so lange, wie es lustig ist, und danach, wenn uns jemand empfiehlt, noch woanders hinzugehen, schauen wir da vielleicht noch vorbei. Und das sind erfahrungsgemäß ja die coolsten Abende, so, und das beschreibt, finde ich, diesen Go with the Flow. Wenn es gut ist, bleibe ich. Wenn es schöner sein könnte, ziehe ich weiter. Das finde ich ein sehr, auch dann nicht nur fürs Nachtleben, sondern auch fürs gesamte Leben, finde ich eine sehr schöne Prämisse.
Ich möchte da anfügen, aus philosophischer Sicht, aus lebensphilosophischer Sicht, wir sprachen vorhin davon, du kannst den Moment nicht erzwingen. Gleichwohl würden die Philosophen, die Weisen sagen, es liegt ganz viel an uns und unserem Verhältnis zu uns selbst, ob wir möglichst viele solcher Momente erleben, vielleicht sogar beim Abwaschen oder beim Aufräumen, überall das erleben können. Denn die Voraussetzung dafür, dass ich in einen Flow komme, ist, dass ich mich in meiner Haut wohlfühle, rundum wohlfühle. Beschränkt man es auf die Arbeitswelt, dann kann es sein, okay, zu Hause brennt die Hütte, aber auf der Arbeit macht mir so viel Spaß und ich kann da so viel bewirken, da komme ich in Flow und verlasse ich die Arbeit, dann ist er nicht mehr so da. Aber wenigstens in dem Moment ist genau das erreicht, wenn ich arbeite, dass ich ganz nah bei mir bin, dass ich mich gefunden habe, dass ich mich rundum in dem Moment wohlfühle in meiner Haut, und das ist eben die allgemeine Voraussetzung für Flow. Und als du mich einleitend fragst, kenne ich das Phänomen auch oder wie? Ich kann beschreiben, desto mehr ich zu mir, desto näher ich an meine Natur, an mein inneres Wesen herangekommen bin, in meine Mitte gekommen bin, und desto häufiger hat sich dieser Flow eingestellt in den verschiedensten Momenten, eben nicht nur in aktiven Momenten, sondern insbesondere auch in passiven Momenten, wo ich einfach so da sitze und sage, ach, es läuft, fühlt sich alles im Moment wunderbar an, ich kann die Wolke genießen, dann bin ich auch frei dafür, dass alles, was um mich herum ist, zu genießen. Also die Philosophen würden darauf achten, dass es viel Arbeit an sich selbst voraussetzt. Das kann man locker und gelassen machen. Also ich denke jetzt nicht an verkrampfte Arbeit. Aber dass es jedenfalls Voraussetzung dafür ist, dass du dir ganz nahe kommst, dass du eigentlich in deine Mitte kommst, und dann wirst du die Momente auch so erleben aus deiner Mitte heraus und sehr intensiv. Was du erlebst, ist eigentlich deine Essenz in dem Moment. Du spürst dich ganz, wie du da bist und sagst Ja zu dir und magst dich in dem Moment auch. Man spürt seine Fähigkeiten etwa auf der Arbeit und das findet man toll und man hat Erfolg und die Welt spiegelt einem das auch. Das fühlt sich alles sehr, sehr gut an. Das sind Glücksmomente eigentlich und die sind eng mit dem Flow verbunden, der ja auch definiert wird von der Psychologie als beglückend erlebtes Gefühl eines mentalen Zustands völliger Vertiefung oder Aufgehen in einer Sache. So wird er definiert in der Psychologie und in der Philosophie nicht viel anders.
Das, was du jetzt beschreibst, klingt jetzt schon sehr stark nach Idealzustand, wenn du da von einem Flow in den nächsten und alles rosarot und sehr schön. Da würde ich jetzt sagen, da muss man, glaube ich, schon auch sehr stark an sich arbeiten, um da hinzukommen, früher oder später. Aber umgekehrt könnte man ja dann sagen, es ist dann schon auch ein echtes Warnzeichen, wenn man jetzt so sagen kann, wann habe ich eigentlich den letzten Flow erlebt?
Ja.
Wenn das nicht jetzt tägliches Erleben ist, dieses zumindest hin und wieder blitzt mal so ein Flow-Zustand, so ein Glücksgefühl auf, dann sollte man sich schon überlegen, was mache ich da, was muss ich ändern, um das wieder öfter erleben zu können?
Ja, jetzt einmal zur Korrektur. Ich habe in der Tat einen Idealzustand beschrieben. Ich will aber nicht sagen, der muss von morgens bis abends da sein. Mhm. Bei Heiligen oder vollkommen Erleuchteten wird das der Fall sein, aber da gehören wir ja alle nicht zu. Und es ist wie mit den Glücksgefühlen, die sind nicht permanent da, sondern man kann nur den Boden dafür herrichten, dass sie hier und da geschieht. Und desto besser man das macht, desto öfters geschieht es. Das kann man tatsächlich beeinflussen. Oder dass es überhaupt geschieht, kann man auch beeinflussen. Aber was du beschrieben hast, ist eben, was viele Menschen auch erleben. Sie leben in Momenten, sei es auf der Arbeit, sei es zu Hause, sei es mit sich allein, entfremdet. Sie sind nicht so in ihrer Mitte. Es macht nicht so eine Freude. Es ist nicht die Handlung oder die Tätigkeit, die sie ausfüllt und die ihre eigene spezifische Begabung aktiviert, sondern sie machen irgendetwas anders, einen Job. Viele sind dazu gezwungen, einen Job nur um des Jobwillens zu machen und sich ernähren zu können oder sich etwas leisten zu können, wissend, dass das, was sie da tun, sie eigentlich nicht erfüllt oder auch nicht ihre spezifischen Begabungen aktiviert. Und das ist jetzt in der Arbeitswelt so. Zu Hause muss man auch sich Mühe geben, dass man ein sehr harmonisches, klasse Verhältnis mit seinen Kindern, mit seinen Lebenspartnern, mit seinen Freunden herstellt, was auch sehr schwierig ist. Und auch nicht nur in unserer Hand liegt, da muss man auch die richtige Wahl getroffen haben. Man muss in Persönlichkeitsentwicklung, die müssen mit einem der beiden Partner müssen miteinander, also müssen sich begleiten, müssen auch nach Jahren noch zu sich passen und in sich stimmen. Das alles sind schwierige Aufgaben. Das heißt, man könnte auch sagen, alles Leid der Menschheit, das uns dazu auffordert, Philosophie zu betreiben, um uns Gedanken zu machen, wie das denn besser gehen kann, hat immer dieses Leid, hat immer damit zu tun, sind immer Masken der Entfremdung, Masken des Nicht-Flows, des Nicht-Bei-sich-Seins. Das nicht aus seiner Mitte heraus Lebens.
Also kann man schon festhalten, wenn ich eben nicht das Gefühl habe, da passieren täglich so ein paar, zumindest kleine, schöne Flow-Momente, dann sollte ich mir schon überlegen, wo ich vielleicht mit zu vielen Masken unterwegs bin oder im falschen Umfeld unterwegs bin.
Ich finde, das ist die Aufgabe, erkenne dich selbst, das ist die Aufgabe der Philosophie. Denk über dein Leben nach, leb besonnen, leb achtsam und leb dich, suche dein Leben, deine Stelle in der Gesellschaft und in der Welt. Das ist eine tägliche Aufgabe. Desto mehr du nämlich dich dem annäherst, desto glücklicher und fröhlicher und freudvoller wird dein Leben verlaufen. Desto weniger du an diesen Punkt drankommst, desto ärgerlicher, leidvoller und unbefriedigender wird dein Leben sein. Insofern ist es eine allgemeine Aufgabe. Man soll sich aber auch nicht verrückt machen. Man kann auch zu viel über sich nachdenken. Das heißt, wir sind dann wieder bei diesem Rhythmus. Wir sind nicht ständig im Flow. Es gibt auch Momente oder Tage oder Phasen, die nicht so gut laufen. Und manchmal denke ich, das sind einfach nur Sprungschanzen. Das sind so Phasen, wo ich eben mal ins Tal gehe, um dann irgendwann auch mal wieder den Gipfel zu erreichen. Und unsere Wanderschaft durchs Leben ist so ein Auf und Ab. Das hat einen gewissen natürlichen Rhythmus. Den muss ich akzeptieren. Darüber brauche ich nicht zu verzweifeln. Also wenn mich eine schlechte Stimmung befällt, was durchaus gar nicht so selten passiert, dann frage ich mich immer, ja, mache ich jetzt gerade was falsch oder lebe ich entfremdet? Und häufig komme ich zu dem Ergebnis, nee, das ist eigentlich nur gerade mal ein bisschen erschöpft, hast ein bisschen zu viel gearbeitet und oder das Wetter ändert sich oder ich kann ausschließen, nee, ich bin schon, bleib mal ruhig. Und dann lege ich mich schlafen und am nächsten Morgen wache ich auf und tatsächlich ist die Welt wieder in Ordnung, die Stimmung ist weg.
Also es gibt Stimmungen, da brauche ich nicht den Kopf drüber zu zerbrechen. Die muss ich geduldig nehmen, durchschreiten. Und ich weiß, das sind einfach nur Pausen, die das Glück braucht, um sich wieder aufzuladen. Aber häufig ist es eben bei Menschen auch so, dass da meldet sich eine Entfremdung. Und da sollte ich nachgehen und wenn es geht, irgendwie beheben.
Diese Flow-Forschung oder die Flow-Theorie kommt jetzt eher so aus der positiven Psychologie und es gibt einen Forscher, einen Mann, der da ganz stark mit seinem sehr komplizierten Namen dafür steht, Mihail Csikszentmihalyi. Mhm. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Das ist offensichtlich ein Kroate, der dann aber in den USA sehr stark zu diesem Thema geforscht hat. Und fand ich sehr spannend, dass er von autotelischer Erfahrung spricht, also dieses Autotelie, autotelische Persönlichkeiten, das war ehrlich gesagt ein Fachbegriff, der mir vorher überhaupt noch nie begegnet ist. Und der beschreibt aber sehr stark, dass diese Erfahrungen, diese Flow-Erfahrungen, dass das eben angenehme und belohnendes Erleben, dass das im Vordergrund steht. Und bei den Persönlichkeiten, die man eben als autotelisch bezeichnet, dass die sich durch Neugier, Lebensmut, Beharrlichkeit und geringe Egozentrik auszeichnen. Und das finde ich eben, das hat mich sehr stark an das erinnert, was so das Endergebnis auch von philosophischer Selbstkultivierung bezeichnet und dass da eben offensichtlich eine sehr starke Schnittmenge besteht zwischen dem, was die Philosophie möchte und dem, was so die positive Psychologie mit Flow-Momenten meint.
Ja, es klingt auch so. Ich habe den Begriff noch nie gehört, autotelisch. Könnte mir aber vorstellen, dass er von Autos und Telos kommt.
Genau,
also von selbst. Und Telos ist Vollendung oder Ziel. Und das passt natürlich wunderbar zur Philosophie. Was ist das Ideal oder worum bemüht sich die praktische Philosophie? Wo sieht sie das erfüllte und glückliche Leben? Ja, indem du, aristotelisch, das, was in dir angelegt ist, was wachsen will, was blühen will, tatsächlich in deinem Leben auch auf die Kette bringst, umsetzt und auch tatsächlich in deinen verschiedenen Lebensbereichen, Lebensphasen und Lebensäußerungen tatsächlich verwirklichst und umsetzt. Also das, du deine Mitte lebst oder aus der Mitte heraus, Autos selbst und Telos, ja, was aus dem Selbst ruft, dich anruft, bitte übersehe mich nicht in mir. Wenn du ein Talent hast, wenn du eine Begabung hast, wenn du etwas bewirken willst, da sind so ganz wichtige Triebe in einem oder Bedürfnisse in einem. Kann auch sagen, deine wesentlichen Bedürfnisse erkennen und die dann umsetzen, leben. Und das bringt den guten Fluss. So habe ich es versucht auch zu beschreiben, dass du aus deiner Mitte heraus lebst, handelst, arbeitest und bist und ohne dich zu verbiegen in jedem Moment eine Stimmigkeit hast, stimmig lebst. Also du denkst und du sagst und du handelst genauso, wie du denkst und du sagst auch genau das, was du denkst und du tust auch das, was du dir vorgenommen hast. Das ist eigentlich einstimmig leben. Das war auch das stoische Ideal, dass du dich selbst lebst und dem auch gleich bleibst, dem auch treu bleibst. Nicht morgen mal so und übermorgen mal wieder so, sondern dass du deine Orientierung gefunden hast. Erkenne dich selbst, ich kenne mein Wesen. Und dieses Wesen in jedem Lebensmoment, an jedem Tag auch entwickelst, entfaltest und auch lebst. Und du wirst es spüren, dich selbst spüren und sich selbst spüren im täglichen Leben. Das ist eigentlich die Wurzel des Flow-Gefühls oder des glücklichen Lebens, des erfüllten Lebens, wie wir so sagen. Erfüllt, was wird da erfüllt? Ja, was angelegt ist und ausentwickelt werden will, sich ausleben will, dass das dann auch voll wird, also dass das dann auch zur Erscheinung kommt.
Da finde ich ergänzt das, was nochmal der Mihail Csikszentmihalyi, ich habe diesen Namen jetzt versucht richtig auszusprechen, deswegen will ich ihn gleich nochmal sagen. Er war übrigens Ungar und er ist nur in Kroatien geboren, aber war an sich wohl Ungar, der dann später in den USA geforscht hat. Er hat 8 Komponenten definiert, wie du in den Flow kommst und die ersten 3 seiner Komponenten, die beziehen sich, finde ich, sehr stark darauf, was du gerade beschrieben hast. Wie kann ich mein Leben oder welche Voraussetzungen sollte ich schaffen, um überhaupt in den Flow zu kommen? Also beispielsweise Klarheit der Ziele und unmittelbare Rückmeldungen. Das ist, glaube ich, sehr stark das Erkenne dich selbst und selbst hinterfragen, Selbsterkenntnis, um erstmal zu wissen, wo will ich überhaupt hin. Dann eben eine hohe Konzentration auf ein begrenztes Kompetenzfeld, also dass ich merke, wo liegen meine Veranlagungen, meine Talente, meine Begabungen, um mich da dann eben selbst verwirklichen zu können.
Ja, nicht zerstreuen, nicht verzetteln, sondern lebe dein Leben. Lebe deine tiefsten Bedürfnisse, nicht alle deine Bedürfnisse. Ja. Wenn du alles tust, dann tust du nichts.
Ja, genau. Und dann eben tief in diese Talente einzutauchen und nicht nur so an der Oberfläche zu fischen. Und als drittes das Verhältnis zwischen der Anforderung und den Fähigkeiten. Mhm. Also dass du eben schaust, wenn du jetzt etwas schon gut kannst, dass du dann auch immer weiter fortschreitest in den Herausforderungen oder in den Aufgaben, die du erfüllst und nicht immer nur bei dem, was klar ist, dass du es kannst.
Und Demokrit würde ergänzen, aber auch nicht darüber hinausgehen, über deine Kräfte und Fähigkeiten. Denn dann wirst du auch Entfremdung erleben. Du lebst nämlich das, was du gar nicht kannst und gar nicht bist. Man hat da so seine Grenzen. Das ist sehr wichtig auch zu erkennen. Über die sollte man nicht hinausgehen. Da machst du auch Fehler, dann ist klar, du bist jenseits deines Begabungsbereichs, Kompetenzbereiches, dann machst du Fehler und kriegst wieder negatives Feedback und gar keine tollen Selbstwirksamkeitserfahrungen, die dich runterziehen. Also sowohl positiv, ja bitte fordere dich immer heraus, geh an deine Grenzen. Das ist ein tolles Gefühl, da wirst du dich am intensivsten spüren, aber überschreite sie nicht, denn dann wirst du die Enttäuschungen zuziehen. Sich überschätzen. Sei demütig, nimm dich an, sei bescheiden, du hast deine Grenzen und akzeptiere sie und überschreite sie nicht. Wer über seine Kräfte geht, wird dafür bestraft werden.
Glaubst du denn, das ist meine Abschlussfrage, ich erlebe beispielsweise bei der Gartenarbeit, habe ich das Gefühl, da komme ich in Flow-Zustände. Wenn man zuerst gehe ich unwillig raus und dann kommt es aber dazu, dass ich das, was ich da tue, dann tatsächlich genieße und man sieht das Ergebnis, man arbeitet erdverbunden. Also da habe ich das Gefühl, das sind super Voraussetzungen für einen Flow-Zustand. Und jetzt höre ich in letzter Zeit immer häufiger auch Podcasts bei der Gartenarbeit und habe das Gefühl, Podcasts sind leider manchmal ein bisschen kontraproduktiv offensichtlich. Also ich habe zwar hohen Erkenntnisgewinn durch den Podcast, aber keine Flow-Zustände mehr, weil ich mir einfach nicht so konzentriert und vertieft bei der Gartenarbeit bin. Deswegen meine Frage, glaubst du Podcasts sind kontraproduktiv für Flow?
Ja, jetzt habe ich es nicht verstanden. Ja, ist das deshalb, wenn du bei der Gartenarbeit Garten...
Richtig.
Ja, da, was du da machst, ist eben, du zerstreust deine Achtsamkeit. Der Flow kommt dann, wenn du etwas zu 100% dich da rein vertiefst. Wenn du daneben Podcasts hörst, bist du auch teilweise woanders. Du bist also gar nicht ganz bei der Sache. Und da sollte man aufpassen. Podcasts sind wunderbar, aber wenn du Podcasts hörst, dann solltest du Podcasts hören. Es sei denn, es sind wirklich so Tätigkeiten, wo du überhaupt gar keinen Flow anstrebst. Also ich höre Podcasts gerne bei den Autofahrten. Aber da, wenn ich den nicht hören will, würde ich nicht in Flow des Autofahrens kommen. Aber wenn du Gartenarbeit gerne machst, dann würde ich das dann nicht machen. Ich mache beispielsweise jeden Abend einen Spaziergang. Früher habe ich den auch genutzt, um mich weiterzubilden und hörte dann da was auf den Ohren. Das habe ich ganz abgestellt, weil mich das tatsächlich am achtsamen Gehen, an der Gehmeditation und an den Fluss der eigenen Gedanken eher stört. Das mache ich jetzt gar nicht mehr. Also Flow ist keine Multitasking, sondern Flow ist insbesondere da, wenn du wirklich eine Sache ganz konzentriert machst. Dann aber, wenn du das machst, auch einfachste Tätigkeiten können dich in den Flow bringen. Und wenn du die Nathan liest, du wirst merken, er hat sein Leben so eingerichtet, dass er alles, was er tut, in jedem Moment 100%ig tut. Und deshalb quasi hat man den Eindruck, ständig im Flow gewesen ist. Er ist ja nun jetzt schon tot. Aber das kann man erreichen. Und ich übe mich darin auch. Gerade in letzter Zeit habe ich schon verstärkt mal wieder Thich Nhat Hanh gelesen und tatsächlich habe ich mich beobachtet, wie ich alle die Tätigkeiten etwas ruhiger und aufmerksamer und noch konzentrierter mache und dass sich das gut anfühlt. Das Gehen zur S-Bahn oder das Kochen oder das Geschirrspülen, auch die Gartenarbeit, die Rosen schneiden oder den Rasen mähen, dass ich da sage, ja, das machst du jetzt ganz voller Konzentration und das ist ein schönes Gefühl. Ist nicht immer so ein Hochflow da. Also das erreiche ich vielleicht dann eher bei den Tätigkeiten, die ich am liebsten mache, wie etwa Philosophieren. Aber doch so ähnliche Zustände, dass man auch da Freude daran finden kann, dass man eben etwas ganz
konzentriert und gut und genau macht.
Da haben wir dann heute, um das abzuschließen, glaube ich, viele Wege dahin schon mal diskutiert. Der kleine Wermutstropfen ist, der Podcast hilft nicht immer dabei, auch nicht unserer. Also insofern schlage ich vor, dass ihr unseren Podcast einfach nur hört, wenn ihr tatsächlich auch die Zeit und die Muße dafür habt und dann vielleicht ja auch dabei einen kleinen Flow-Zustand erlebt. Ja. Albert.
Danke dir.
Danke dir und danke euch fürs Zuhören. Schaltet auch beim nächsten Mal rein bei der Pudel und der Kern und macht's gut bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. www.pudel-kern.com